Die. Diese Kraft da weiterzumachen, woher kommt die? Ganz ehrlich.
Ich glaube, das haben wir einfach auch gelernt. Wenn man neugierig ist und wenn man auch viele Sachen auffängt und viele Sachen dann umsetzt, dann musst du ja Durchsetzungsvermögen haben. Irgendwo habe ich mal so gemerkt, das funktioniert. Man kann was reißen, man kann Sachen auch umsetzen und nach vorn bringen. Was ich aber spät erst gelernt habe, dass ich ab und zu wieder ein bisschen zurückgehen muss, weil ich einfach zu weit vorausgehe.
Und nicht jeder kann dir folgen.
Nein.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Thorsten Otto.
Sebastian Pertl, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Ja, grüß dich.
Aber Sebastian passt eigentlich gar nicht, oder? Wast?
Die meisten sagen was zu mir oder
gibt's
Wasti.
Irgendjemand, der zu dir Sebastian sagt?
Eigentlich nicht. Oder?
Die Mama vielleicht?
Nein.
Nicht mal die.
Und ansonsten sagen alle Wast.
Alle sagen was zu dir. Dann bleiben wir dabei. Ja,
gerne.
Gutes Neues warst erstmal an dieser Stelle, kann man ja nur sagen. Am 7. Januar. Hast du irgendwelche guten Vorsätze?
Ja, habe ich immer, aber die haben gleich wieder weg dann. Es ist halt wie bei so vielen Sachen. Aber natürlich habe ich Pläne und gute Vorsätze. Mal schauen, wie das dann ausgeht.
Ja. So ist es jedes Jahr. Man nimmt sich was vor und das Wenigste davon setzen dann die meisten von uns um. Ich habe mir gerade jetzt im Vorgespräch von dir sagen lassen, dass du auf Bayerisch schreibst.
Ja.
Auch Mails?
Ja.
Das ist eine Sensation. Hast du auch gute Neujahrswünsche jetzt auf Bayerisch überbracht?
Immer. Ja. Das ist selten, dass ich Hochdeutsch schreibe. Da muss schon ganz eine ernste Lage eintreten, dass ich dann aufs Hochdeutsch wieder gehe.
Aber wenn es ernst wird, dann ist Hochdeutsch?
Ja, oder Gemeinderat Sachen oder so. Aber auch mit Bürgermeister schreibe ich normal Bayerisch. Ja.
Was ist mit Freunden oder Bekannten aus dem Norden?
Schreibe ich auch Bayerisch. Die müssen halt dann sich anstrengen.
Die brauchen dann Übersetzungsprogramm. Ja. Sehr, sehr lustig. Hast du überhaupt Lust gehabt zu feiern jetzt, also das neue Jahr willkommen zu heißen?
Eigentlich nicht. Das ist bei mir, die Winterzeit ist der Winterblues. Ich habe ja so eine Winterdepression diagnostiziert. Also ich bin der, wo in der Zeit viel isst, zunimmt und die Winterträgheit kommt. Und wenn es kalt wird, dann haben wir viel drinnen. Das ist halt so das übliche Spiel.
Das mit dem viel Essen kommt mir sehr bekannt vor.
Aha.
Wie viel hast du zugenommen jetzt über die Feiertage?
Kann ich dir nicht sagen, ich schaue nicht. Meine Frau sagt irgendwann.
Ja. Ich habe mich nicht auf die Waage gestellt. Ich habe mich nicht getraut, ehrlich gesagt.
Ja, ja.
Also ich frage deshalb, es hat ja einen ernsten Hintergrund, weil es ist ja noch nicht mal 2 Monate her oder gerade 2 Monate her, da ist dein Lebenswerk, kann man sagen, der Aschauer Bauernmarkt abgebrannt. Also ein Grammerladen, in dem gab es Produkte aus der Region von Brot, Käse, Butter, Marmelade bis zu Schnaps hin. Der ist abgebrannt. Wie stehen denn die Chancen jetzt, gut 2 Monate danach, dass der wieder aufgebaut wird? Weil ich denke mal, das treibt dich um, oder?
Das treibt uns um. Es ist ja nicht mein Lebenswerk, sondern unser Lebenswerk. Ja. Wir sind eine tolle Gruppe. Wir haben natürlich gute Aussichten, sage ich mal, dass das wieder aufgebaut wird. Die Versicherung von der Gemeinde zahlt das zum Neuwert, würde das also auch finanzieren und bezahlen. Und so haben wir also große Chance, dass der Laden wieder neu gebaut wird. Wir haben natürlich jetzt die Chance, etwas für die Zukunft zu planen und mit der Gemeinde gemeinsam umzusetzen.
Das hast du jetzt sehr, sehr nüchtern analysiert, erklärt. Es ist ja auch ziemlich emotional, nehme ich an. Es war ja Brandstiftung, tragische Geschichte eigentlich, weil es ein kranker Mensch war, der das gemacht hat. Aber trotzdem, hast du es gesehen, wie es gebrannt hat noch?
Ja, leider hat mich der Bürgermeister aus dem Bett rausgeläutet in der Nacht noch. Es war noch dunkel und bin dann gleich rausgefahren, stand dann eben vor dem brennenden Gebäude und es war natürlich für mich ein Schock. Ja, innerhalb von einer halben Stunde haben wir angefangen eben zu planen. Der Bürgermeister kam auf mich zu und hat gesagt, ihr könnt zwei alles haben, wenn ihr wollt. Wenn wir einen Markt vor dem Bahnhof durchführen möchten, kommen wir auf den Platz. Und kurz darauf ist er gekommen, ihr könnt ja eigentlich theoretisch auch in den Bahnhof rein. Da ist der Leerstand gerade eingetreten und haben wir Glück gehabt. Und da sind wir jetzt drin. Das
ist die Übergangslösung
sozusagen. Ja, genau, provisorisch.
Ja. Es ist ja sowieso, das habe ich in der Vorbereitung festgestellt, Wahnsinn, was du alles machst. Du bist ja eigentlich Biolandwirt, richtig, mit einem eigenen Hof am Gergelstein. Dann sitzt du im Gemeinderat in Aschau, das hast du gerade auch schon erwähnt. Hobbyschreiner bist du ja auch noch, du bist ja gelernter Schreiner. Wie viele Stunden hat dein Tag?
24.
Wir werden jeden, ja. Aber eigentlich müsst ihr mehr haben, oder? Oder schläfst du so wenig?
Nein, ich schlafe nicht wenig. Und ist durch meinen Unfall, ich bin ja damals verunglückt vom Kirschbaum gefallen. Und seitdem habe ich ja meine ja, meinen Lebensablauf umgestellt und bin nicht mehr so leistungsfähig. Muss natürlich meine Reha-Maßnahmen immer durchführen, was ganz wichtig ist, dass ich da dran bleibe, dass ich überhaupt so in dem Zustand bin, dass ich nur aufrecht durchs Leben gehen kann. Und, ja.
Aber du bist schon sehr, sehr aktiv.
Ja.
Viel Zeit zum Grübeln, übers Leben nachdenken bleibt da eigentlich nicht. Ist
Doch.
Das vielleicht sogar der Hintergrund, dass du das vermeiden möchtest?
Nein. Im Gegenteil, also wenn ich in Endorf bin oder in Aschau in der Anwendung, dann grübel ich viel, habe ich Zeit zum Nachdenken und rede auch viel dann mit Physiotherapeuten drüber. Also das ist ganz bewusst so als Ritual schon eingeführt jetzt und bleibe ja dabei.
Hast du gelernt über die Jahre?
Ja,
dass ich mir einfach deine Gefühle und das, was dich betrifft, zu sprechen.
Ja, muss ich. Und vor allen Dingen muss ich mir auf meinen Körper achten und auf meine Psyche und dass ich eben immer wieder Auszeiten nehme und zur Ruhe komme.
Weil nur dann, wenn es einem selber gut geht, kann man sich um die anderen kümmern.
Absolut.
Ja. Wie sagt man im Chiemgau zu einem Stehaufmännchen?
Stehaufmantel.
Gibt es keinen Ausdruck?
Stehaufmantel, weiß ich nicht.
Bist du eins?
Ja, absolut. Ich bin am Boden gelegen schon oft und bin da immer wieder aufgestanden.
Das war mein erster Gedanke, als ich mich auf dich vorbereitet habe, auf unser Gespräch. Wie oft kann ein einzelner Mensch hinfallen und wieder aufstehen?
Sehr oft.
Hast du dich das auch schon gefragt?
Ja, natürlich. Aber ich bin echt erstaunt, dass man immer wieder auch Glück hat, dass man Leute findet, die einem helfen. Und natürlich muss man sich helfen lassen. Das ist einmal das Erste, das Entscheidende. Interessant ist, dass ich oft jetzt gefragt werde, ob ich Ratschläge habe für jemanden,
ja,
der wo selber psychische Probleme hat oder in der Familie. Und ich sage dann immer, du, ich habe meine Baustelle selber bearbeitet, aber ich kann dir jetzt in dem Sinne nicht helfen. Du musst da professionelle Hilfe suchen. Und ich bin kein Psychologe, sondern ich habe für mich die Kurve gekratzt und habe geschaut, dass das hinhaut.
Was ist für dich das Geheimnis, dass du die, wie du gerade gesagt hast, die Kurve gekratzt hast, dass du es immer wieder gepackt hast bis heute? Wieder aufgestanden bist und wieder aufgestanden bist. Gibt es da ein Geheimnis? Gibt es den einen Satz, mit dem du es auf den Punkt bringen kannst?
Ich glaube, das Entscheidende ist, offen sei für Neues und für Änderungen. Weil
und sich Hilfe zu holen.
Wenn ich nicht zugänglich wäre für, genau, sich helfen zu lassen und einfach auch Ratschläge mal ernst nehmen. Ich meine, ich bin einer, der wo verbal immer wieder mal meine Schnauze nicht halten kann und dann halt
auch
Sachen sage, die wo ich dann vielleicht danach bereue. Aber ich habe gelernt, auch mit Leuten darüber zu reden, dass ich mich auch mal entschuldige, das gehört auch dazu. Und dass man halt einmal demütig sagt, was warst du denn da wieder für Depp? Und ja, aber das ist ja wichtig, dass man das selber erkennt, wie man selber ist.
Ich meine, das hilft ja sowieso. Was, das hilft doch sowieso im Leben. Ich kann das nur bestätigen, wenn man ab und zu mal in den Spiegel schaut und zu sich selber sagt, was bist denn du wieder für Depp gewesen?
Absolut.
Aber das muss man lernen im Leben.
Ne? Genau. Ohne dem kommst du nicht weit.
Ja. Humor hilft.
Humor ist eine ganz wichtige Sache bei mir. Also ich lache viel gern und jetzt war ja vor kurzem eine Lebenslinie, da habe ich es ja auch gesagt.
Im BR-Fernsehen, genau. Großartig gewesen übrigens.
Ja, dass ich einfach als Kind durch die Unbeholfenheit und durch mein, naja, ich war halt noch nicht reif für mein Alter und habe das überspult eben durch dieses Rumkasperlen und ich habe immer Blödsinn gemacht. Und ich habe im Nachhinein gemerkt, das habe ich halt dann damit überspult, aber das ist ja gut, wenn man das selber später erkennt und sagt, ja, das war halt so.
Über deine Kindheit sprechen wir gleich noch ausführlich. Du bist jetzt seit, wenn ich richtig gelesen habe, seit über 45 Jahren bei der Bergwacht dabei. Sachrang Aschau, hast viele schlimme Sachen erlebt, natürlich auch vielen Menschen geholfen. Du warst als Helfer dabei, auch nach diesem katastrophalen Einsturz der Eishalle in Bad Reichenhall 2006. Ein Jahr danach bist fast ums Leben gekommen, weil du von einem Baum gestürzt bist, vom Kirschbaum, hast du vorhin schon gesagt, hast dich wieder zurückgekämpft. Letztes Jahr dann dieser Brand, über den wir ja gerade schon gesprochen haben, der dein Lebenswerk, euer Lebenswerk ja zerstört hat, den Aschauer Bauernmarkt. Diese Kraft da weiterzumachen, woher kommt die? Ganz ehrlich.
Ich glaube, das ist, das habe ich mir einfach auch gelernt. Selber einfach irgendwann gemerkt, wenn man neugierig ist und wenn man auch viele Sachen anfängt und viele Sachen dann umsetzt, dann musst du ja Durchsetzungsvermögen haben. Und ich glaube, das habe ich mir selber angeeignet. Irgendwo habe ich mal so gemerkt, das funktioniert, man kann was reißen, man kann Sachen auch umsetzen und nach vorn bringen. Was ich aber spät erst gelernt habe, dass ich ab und zu wieder ein bisschen zurückgehen muss, weil ich einfach zu weit vorausgehe. Das hat mir mal jemand gesagt, du bist ein paar Schritte einfach voraus und denkst einfach zu sehr
in deine Richtung. Und nicht jeder kann dir folgen.
Nein. Und dann habe ich jetzt gelernt, es hat lang gedauert, dass man halt einmal ein, zwei Schritte oder mehrere zurückgehen muss und andere wieder abholen und wieder mitnehmen.
Dadurch, dass du schon so viel erlebt und überlebt hast, hast du das Gefühl, mir kann eigentlich nichts mehr passieren in diesem Leben?
Überhaupt nicht, das stimmt nicht. Ich bin aber kein Pessimist oder habe jetzt keine Angst, einmal der Himmel auf den Deckel fällt, sondern ich denke positiv in die Tag und wenn es mir nicht so gut geht, heute früh habe ich wieder einen Lageschwindel gehabt, so leicht, das ist so ein ganz komisches Gefühl. Ich weiß, was
kommt
das dann
von
ist.
Dieser posttraumatischen Belastungsstörung?
Nein, das ist irgendwie, die Kernel im Ohr verlagern sich da irgendwie und dann haben wir so einen komischen Schwindel. Also es sind so Kleinigkeiten. Ich kann dann damit umgehen. Ich weiß, das ist jetzt das. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich weiß, was hast du jetzt gerade und was muss ich machen, dass das wieder besser wird.
Weißt du, was so spannend ist, wenn man dich jetzt das erste Mal sieht und wenn man nur von dir gelesen hat oder dich nur gesehen hat in den BR-Lebenslinien, dann hat man schon so ein bisschen das Gefühl, du bist eigentlich schon so ein taffer Bergler in gewisser Weise. Aber eigentlich bist du tief drin ein hochsensibler Kerl.
Schön, dass du das erkennst, weil das haben viele noch nicht gemerkt oder haben das lange nicht gemerkt.
Aber das stimmt.
Natürlich stimmt das. Und das war ja zum Beispiel das Problem, wie es mir dann so schlecht gegangen ist nach dem Halleneinsturz, dass alle gesagt haben, ja, das ist jetzt einfach eine Krankheit, da musst du jetzt durch. Aber niemand hat erkannt, dass ich einfach psychisch eine Störung habe und dass ich da am Boden bin. Und zum Glück habe ich mir selber dann die Hilfe geholt.
Ja. Ich komme aus der Oberpfalz und wenn du da in den 70ern, ich weiß nicht, wie es jetzt heute ist, aber in den 70ern aufgewachsen bist und in den 80ern, da wurde über Depressionen oder solche Sachen nicht gesprochen. Überhaupt nicht. Reiß dich zusammen, hieß es da meistens.
Ja.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auf dem Land bei euch im Chiemgau zum Teil auch noch so ähnlich ist. Ne?
Ja, natürlich ist es unangenehm, darüber zu reden für manche. Nur ich habe das dann eben so gemacht, dass es gar keine andere Lösung gibt oder dass man darüber redet, auch bei der Bergwacht. Ich bin offensiv dann auch damit umgegangen, habe das auch kommuniziert, dass meine Kameradinnen und Kameraden auf mich aufpassen müssen im Einsatz. Einfach auf mich schauen und nicht nur auf mich, sondern jeder muss eigentlich auf den anderen schauen. Und
das sollte sowieso so sein.
Genau, und auch bei der Feuerwehr. Sollte im Einsatz jemand auffällig werden oder geht es einem schlecht, dann sie haben wir die Verantwortung, dass wir eingreifen und dass wir es entweder melden beim Kommandanten oder beim Bereitschaftsleiter oder beim Gruppenführer oder auch beim Einsatzleiter gerade vor Ort. Also das ist unsere Verantwortung und da haben wir viel dazu gelernt.
Und nur indem man über solche vermeintlichen Tabuthemen redet, kann es ja besser werden.
Ja.
Wenn man das totschweigt, dann wird das ewig so bleiben.
Genau.
Die Leute meinen, sie müssen sich verstecken, haben Angst davor, sich zu offenbaren. Und das kann nicht so weitergehen.
Und es wäre dann besser, wenn man damit offensiv umgeht und sich helfen lässt. Und das ist ja das Schöne. Der Normalzustand von der Bergwachtel ist ja nicht so. Wir haben ja so viele verschiedene Einsätze und was wir als Stehmann in unserer Zeit als aktiver Bergwachtel, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also so individuell, was wir Einsatzgeschehen haben, das kann man gar nicht umfangreich so beschreiben. Das ist ein Wahnsinn.
Ohne euch. Ja. Dürfte es Wintersport oder was weiß ich, Winterwandern oder was auch immer überhaupt nicht geben?
Alles Mögliche. Auch im Sommer.
Wird es auch nicht mehr geben. Ja, ja, eben. Im Sommer natürlich
ist es genauso. Es ist sehr umfangreich und also der normale Bergwachter hat eben die Kraft und auch die Energie und auch das Wissen, dass man solche Einsätze immer wieder bewältigen und auch bestimmen. Aber es kann natürlich passieren, dass es auch nochmal schlingt. Und dann sind wir eben in der Verantwortung, das zu erkennen und das auch weiterzugeben.
Ja. Und deswegen müsst ihr natürlich auch nicht nur körperlich, sondern vor allem mental auch wirklich fit sein.
Ja.
So schaut's aus. Du hast großes Vergnügen, dass du da bist. Wir haben so viel zu besprechen. Ich schreibe ja für jeden Gast einen kleinen Lebenslauf.
Oh je.
Du weißt, was auf dich zukommt. Ja. Den gebe ich dir jetzt, du kennst ihn nicht. Lies ihn bitte so vor und dann sagst mir, was du davon hältst, ob du den so unterschreiben kannst oder ob wir den zerreißen müssen. Bitteschön.
Schau mal. Ich heiße Horst Pertl und bin wie ein Kaktus, ein wenig stachelig, aber sehr widerstandsfähig. Wie der Kaktus polarisiere auch ich mit meiner forschen Art und meinen modernen Ideen. Das Gemeinwohl, die ökologische Landwirtschaft und der Tierschutz liegen mir besonders am Herzen. Geprägt haben mich meine Kindheit auf der Alm, einige Schicksalsschläge, aber auch die Liebe und Weltoffenheit meiner Frau. Begeistern kann ich mich für meine Familie, die Natur und die Psychotherapie. Für die Zukunft wünsche ich mir den Wiederaufbau des Bauernmarktes, viel Zeit zum Reisen und immer genügend Steinpilze. Wow, da hast du genau auf den Punkt getroffen.
Passt so?
Ich habe schon gerade Gemeinwohl, wollte ich da noch sagen, das habe ich vergessen und das steht auch drin.
Ganz schau, toll. Ja. Sehr gut. Immer genügend Steinpilze.
Ja.
Das ist eine deiner großen Leidenschaften, oder?
Genau, das ist meine große Sucht. Ja. Und
du würdest sagen Sucht?
Ja, es ist eine Sucht.
Kann man süchtig sein nach Schwammerl?
Total. Das ist, kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich bin ja ein Spätaufsteher, bin ja ein Eulentyp. Also meine Frau und ich dann gerne mal in der Früh ausschlafen, wenn das die Landwirtschaft zulässt oder die Vermietung. Aber wenn wir mal Zeit haben, schlafen wir aus. Jetzt kommt dann der Tag, wo ein Zeitungsfahrer zum Beispiel her, der redet dann in der Früh recht laut und erzählt dann, dass er Storbitz gefunden hat. Und dann ist vorbei mit der Ruhe. Dann wäre ich nervös, dann kriege ich Schweißausbrüche.
Das reißt dich aus dem tiefsten Schlaf.
Ja, genau. Und dann stehe ich um 5 in der Früh auf und bin bei der Dämmerung am Berg um und fange zum Schwammerl so hoch. Also das ist extrem.
Wie ist denn die Lage in letzter Zeit, in den letzten Jahren?
Ja, ich konnte es ja allgemein sagen, ich werde jetzt nicht Details verraten, aber Was schon
das
auffällig,
ist fast wie mit Trüffeln, oder?
Ja, ja, Trüffel ist kein Vergleich zu Staubwitz.
Aber schon, dass man da seine geheimen Plätze hat.
Ja, natürlich. Ja, ja. Also ich habe natürlich Konkurrenz, die würde es genauso wissen, aber der frühe Vogel fängt den Wurm, heißt bei den Schwammersucher. Und meistens sind sie ja dann noch nicht wurmig, die Staubwitz, je früher, dass man dran ist. Das ist ja ganz wichtig, das ist eine Sache von Stunden. Und dann natürlich die guten Platzwissen und schnell sein.
Stimmt es, dass du den Ruf genießt als Schwammerlkönig da im Brienthal?
Ja, ich habe das übergeben gekriegt vom Siegelhansel damals, das war der Schwammerlkönig und der hat zu mir mal gesagt, was, jetzt bist du dran. Der war dann so alt, dass er nicht mehr gescheit Kinder hat. Ich habe dann jedes Jahr einen Staubwitz gebracht, weil er nicht mehr Kinder hat. Und wie er auch gestorben ist, hat seine Frau immer noch von mir jedes Jahr Schwammer kriegst, ist leider auch gestorben, die Anlis. Und der hat zu mir gesagt, jetzt bist du der Schwammerkönig warst.
Würdest du so weit gehen, zu sagen, dass das eine Wissenschaft für sich ist?
Das ist eine Wissenschaft für sich, aber das mit dem Schwammerkönig ist ein Spaß. Also das ist ja auch nicht ernst genommen wert, aber es ist eine Wissenschaft, Schwammer. So.
Ja. Ja. Was ist das Wichtigste dabei? Also klar, die Routine, die Erfahrung, dass du die Plätze kennst, was noch?
Ja, Strategie.
Strategie?
Ja, es gibt jede Saison oder jede Zeit hat ihre bestimmten Schwammerl, die wo wachsen, wo ich weiß. Und da muss man Entscheidungen treffen. Also wenn ich in der Früh den ersten Platz gehe und merke, aha, da gibt es jetzt nichts, dann muss ich Entscheidungen treffen. Dann muss ich zu den anderen Platz. Also da muss man fix sein und da muss man
schnell sein.
Gut schalten. Ja, genau.
Aber es geht nichts über Steinpilze, oder?
Ja, ist schon was Gutes.
Also wie bereitest du sie zu?
Also ich bereite es nicht zu, das macht meine Frau, ich muss putzen. Aber meine Frau macht alles Mögliche, also Nudeln, Schwammersuppen. Wir haben auch die Schirmlinge, die wo man paniert oder einmal Ei machen, kann man sauer einlegen. Getrocknete Staubwitz, wo man über Grillfleisch oder über Bratenfleisch drüber tut. Also da gibt es viele Varianten.
Ich überlege gerade, ob man Kaktus essen kann.
Ja, ja.
Frage in die Regie.
Kann man
Veronika, kann man Kaktus essen?
Die Früchte auf jeden Fall.
Selbstverständlich. Mhm. Stimmt es so, dass du ein bisschen bist wie ein Kaktus? Stachelig?
Ja, das habe ich jetzt als Beispiel genannt.
Hast du selber gesagt?
Ja, ich sag, man kann ja sagen, Fenchel, manche lieben ihn und manche hassen ihn. Und so.
Gibt es Menschen, die dich hassen?
Ja, leider.
Warum? Du bist doch ein äußerst umgänglicher, liebenswerter Mensch.
Naja, ich habe aber schon meine Ecken und Kanten. Und, ja,
wie die
und,
meisten hoffentlich.
Und sage halt auch meine Meinung. Das ist halt für manche ein Problem. Nehmen wir das Thema Wolf. Also gibt es ja klare Meinung von mir. Also ich bin nicht schwarz-weiß und bin nicht gegen einen Wolf und für einen Wolf. Der Wolf ist das Lieblingstier von meinem Enkel. Ich habe da ganz eine differenzierte Meinung und sage, wenn man Biodiversität ernst nimmt, dann muss man einem Wolf auch irgendwo eine Chance geben. Es muss Regionen geben, wo der Wolf sesshaft ist und wo er mit die Rudel dann auch sein Territorium hat. Dass bei uns in der Region mit unserer Kulturlandschaft natürlich schwierig ist und mit unseren Almen, bin ich voll dabei. Aber ich liebe es nicht, sag's mal ganz sachte, wenn Leute dann sagen, der Wolf gehört erschossen und der Wolf hat bei uns keine Berechtigung.
Aber darüber kann man doch sachlich diskutieren.
Könnte man, aber
gibt es Menschen, die wegen dieser Meinung, die du gerade geäußert hast, sagen, mit dem kann ich nichts anfangen, den hasse ich? Das glaube ich nicht.
Also ich habe einen Freund, der hat vor 2 Jahren mit mir gebrochen und der redet mit mir nicht mehr.
Das heißt, du stresst die Leute?
Manchmal schon, ja.
Manchmal mit deinen Ideen auch, weil du hast es vorhin schon gesagt, du bist manchmal deiner Zeit voraus. Mhm. Sag mal nochmal so ein Beispiel.
Ja, es gibt viele Sachen. Wir haben auf der Alm, also das ist ein ganz krasses Beispiel, wir haben auf der Alm einen Stacheldraht gehabt und eine uralte Regelung, wer welche Zaun macht. Und ich habe gemerkt, es ist ungerecht, dass ich meiner Alm meinen Anteil mehrer Zaun mache wie die Kollegen. Und habe dann einfach einmal eine Rechnung aufgestellt und habe einmal so überlegt und habe einer aufgezeigt, wie man das anders regeln könnte und fairer. Und da hat es ziemlich Knatsch gegeben. Im Nachhinein hat sich das alles in Wohlgefallen aufgelöst. Wir haben ein völlig neues Zaunsystem, das habe ich mit meiner Idee herbeigebracht. Wir haben Trennung von Wald und Weide gemacht, haben jetzt einen Lektorzaun, haben jetzt viel weniger Arbeit alle miteinander, haben das alles fair geregelt. Jeder hat für seine Anteile den Zaun und so ist es dann auch.
Du warst der Vorreiter. Das Thema Bio, du bist ja Biolandwirt, ist ja, nehme ich an, auch immer noch ein großes Streitthema. Wahrscheinlich
bei euch im Streitthema ist es immer, aber sagen wir mal, bei uns im Tal ist das ja nicht mehr so schlimm jetzt, vor allen Dingen, weil alle oder die meisten gemerkt haben, dass ja Bio nicht wehtut und dass Bio jetzt eigentlich besonders in dem Sinn ist, bei uns im Brierdorf ist die Landwirtschaft so extensiv, wir haben so kleine Betriebe, da haben die meisten eh schon biologisch bewirtschaftet, haben sie es aber nicht erkannt oder wollten es einfach nicht annehmen.
Es war ein Riesenthema damals, als du Mitte der 90er euren Hof übernehmen musstest, was du eigentlich gar nicht vorhattest, und dann auf Bio umgestellt hast. Dann hast dich darüber ja mit deinem Vater entzweit damals.
Ja, nicht nur wegen Bio, aber das war halt auch so ein Punkt, wo halt dann irgendwann gesagt hat, du mit deinem scheiß Bio, entschuldige den Begriff, aber hat er halt so gesagt.
Und, weil er es noch nicht verstanden hat wahrscheinlich.
Ja, ja, ich habe natürlich auch das so durchgesetzt, dass er gesagt hat, ja, ich, vielleicht war ich auch zu rigoros oder bin ich zu schnell gewesen oder habe ich zu viele Sachen auf einmal geändert. Ich bin in den Stall gegangen und habe gleich mal die ersten Sachen abgebaut. Da hat es einen Kurtrainer gegeben, also ich weiß nicht, ob das was sagt. Für die Rinder, da ist ein Strom drin und wenn die Kuh kackt und macht einen Buckel und rennt da oben an, dann geht es wieder nach vorn, weil es dann weiß, die darf nicht so weit hinten scheißen. Also nach vorn scheißen. Also das sind so Sachen, da habe ich gesagt, das geht nicht.
Hast du gleich abgebaut? Ich meine, das kann man vielleicht, oder hätte man vielleicht ein bisschen diplomatischer anstellen.
Das stimmt, mit Sicherheit.
Würdest du heute wahrscheinlich auch anders machen.
Natürlich.
Ja, natürlich. Ja. Du sitzt seit 2014, glaube ich, im Aschauer Gemeinderat. Mhm. Was treibt dich an? Was ist das im Kern, warum du das machst?
Also im Grunde bringe ich mich gern ein und versuche einfach Sachen anzugehen und dann auch in meinem Sinne natürlich auch zu lösen oder umzusetzen. Und da gibt es viele Sachen im Gemeinderat, wo ich natürlich sage, okay, das kommt mir eh nicht aus, aber sagen wir mal die Sporthalle damals oder große Sachen wie Versorgung, Infrastruktur, Staffelstein, wo man die Berghütten angeschlossen hat an also Wasser und Abwasser. Das sind meine Themen, das ist Ökologie.
Im weitesten Sinne das Gemeinwohl natürlich.
Ja, genau.
Das dir wirklich am Herzen liegt.
Ja.
Verfolgst du die große Politik intensiv?
Ja, schon.
Wie optimistisch bist du da, gerade wenn du auf die Weltlage schaust?
Ich bin eigentlich immer optimistisch, aber naja. Ich habe gemerkt, und das ist immer wieder, auf das komme ich dann zurück, dass wir nur im Kleinen Lösungen angehen können und die große Weltpolitik kann ich nicht beeinflussen. Aber jeder kann selber das so vorleben, dass das besser wird.
In seinem kleinen Kreis?
Genau.
Kann man schon in der Familie anfangen, kann man eine Menge bewirken. Schon bei den Kids, bei den Kindern, wenn man die entsprechend entzieht. Lass uns mal schauen, wie du so geworden bist, warst, wie du heute bist. Geboren am 21.09.65 in Rosenheim. Stimmt das? Mhm. Der Papa, der hat schon als 14-Jähriger voll gearbeitet als Landwirt.
Genau.
Ja, damals Nachkriegsgeneration, mit der Mama zusammen dann eben auch die Alm bewirtschaftet. Die hatten Zimmer da, an Gäste vermietet, wie das früher so üblich war. Und im Sommer, ich weiß nicht, auch im Winter, musstet ihr Kinder dann aus den Zimmern raus, die vermietet wurden. Mhm. Wo habt ihr dann geschlafen? Im Wohnzimmer oder wo? Oder?
Na, Oma, irgendwo im Speicher oder in einem Kammerl miteinander und... Weil die Gäste haben ja die Zimmer dann braucht. Und auch die Eltern haben ausgegangen von ihrem Schlafzimmer.
Aus heutiger Sicht krass, oder?
Ja, also ist schon krass. Andererseits hat es natürlich auch Vorteile gehabt und war ja Abenteuer. Und ich habe es in den Lebenslinien dann auch so erwähnt. Und da ist ja aufgezeigt worden, dass ich natürlich aus dem Haus gekommen bin. Die Gäste haben mich mitgenommen zu Ausflügen. Die haben gemerkt, der Bub braucht einmal was anderes. Und die haben sich um mich gekümmert. Ich bin auf Bergtouren dann mitgenommen worden, ins Olympiastadion. Auf dem Chiemsee, der Geht hat mit mir dann einmal einen Hubschrauber, einen Propellermaschinenflug gemacht, also mit dem Flugzeug zur Firmung. Das war natürlich ganz was Besonderes.
Und das heißt, diese Situation war eigentlich sehr ambivalent. Auf der einen Seite würde man sagen, jetzt hat er noch nicht mal sein eigenes Bett. Auf der anderen Seite haben die Gäste dir ermöglicht, dass du die große, weite Welt so ein bisschen kennenlernst.
Ja, genau.
Was sonst nicht möglich gewesen wäre. Ich stelle mir das auch vor, diese Kindheit auf der Alm, wo wahnsinnig viel hart gearbeitet wird, da ist wenig Zeit für Zuwendung, für Zärtlichkeit, für Liebe, was ein Kind braucht. Hast du es vermisst? Beziehungsweise, wie siehst du es heute?
Nein, damals habe ich es nicht vermisst, weil ich es nicht gewusst habe, was mir abgeht. Es ist ja nicht die Alm gewesen, sondern mein Vater hat ja 72 bis 74 einen kompletten Stall neu gebaut. Man muss sich das mal vorstellen. Also wirklich mit eigener Muskelkraft und die Maschinen fast alles selber gehabt und dann 76 bis 78 einen Hof hervorn komplett umbaut. Also entkernt und untermauert und unterfangen die Mauern und wirklich von der Pike auf den Hof saniert und da hat er sie wirklich aufgearbeitet zum Teil. So habe ich das Gefühl gehabt. Also das war fast viel.
Und die Mama?
Auch.
Das heißt, ihr seid einfach mitgelaufen?
Ja, kann man so sagen.
Hast du es anders gemacht mit deinen Kindern?
Ja, ich habe schon anders gemacht. Ich meine, ich war ja dann auch selbstständig dann, ab einer gewissen Zeit mit der Schreinerei. Habe natürlich auch viel gearbeitet, aber ja, also wir haben uns vorgenommen, einfach auch Urlaub zu machen. Wir haben dann einmal geflogen, jetzt ja einmal ans Meer, Kanarische Inseln, oder machen wir jetzt nicht mehr, weil wir das ökologisch Wahnsinn finden, aber wir haben es für die Kinder gemacht und es war immer schön.
Es ist ja manchmal so im Leben, dass man die Fehler, die die Eltern gemacht haben, dann vielleicht sogar wiederholt bei seinen eigenen Kindern.
Hm.
Ist bei euch nicht so?
Naja.
Also ich spreche darüber, weil ich finde, das ist ein Thema unserer Generation, also unserer Boomer-Generation. Unsere Eltern, speziell die Väter, haben sich um die Erziehung nicht kümmern wollen, nicht kümmern können. Die Mütter waren dann auch oft überfordert.
Hm.
Und das hat bei vielen dazu geführt, dass sie gar nicht in der Lage waren, ihren Kindern dann eben wieder auch diese Liebe zu zeigen. Unsere Eltern haben uns ja geliebt, aber sie haben es oft nicht gezeigt.
Ja, aber das ist ja anmaßend, wenn ich so, oder meine Eltern jetzt noch Vorwürfe machen.
Nein, vor allem, weil
ich, ich werde das auch nicht mehr, sondern ich werde schon, aber ich sage es so, die haben keine Alternative gehabt und die haben es halt einfach, erstens mal vom Krieg her, haben die einfach einen Bäcker gehabt, Entschuldigung, das ist einfach ein Wahnsinn, was die erlebt haben. Und dann arbeiten, sie haben es auch nicht anders gekannt. Und das ist eine andere Zeit gewesen. Entscheidend ist doch, dass wir das anders gemacht haben und dass meine Kinder das jetzt dann auch wieder anders machen. Und da bin ich wirklich total froh und, also nicht stolz, ich sage aber stolz, aber das ist nicht der richtige Begriff, sondern absolut zutiefst beeindruckt, wie meine Kinder anders umgingen miteinander und dann auch, wir umarmen uns, das ist ja ganz was anderes. Halt. Also einfach
sich. Das ist schön.
Genau.
Das heißt, du hast wirklich deinen Frieden damit gemacht.
Ja.
Das ist toll zu hören. Wie bist denn du eigentlich zur Bergwacht gekommen, damals so früh, mit 14, 15 schon?
Naja, ich habe einen Freund gehabt, der Rainer, der hat dann irgendwann gesagt, magst du nicht mal zur Bergwacht mitgehen? Ich war schon ab und zu mal auf der Bergwachthütte, habe ja interessanterweise gar nicht gewusst, dass wir Alm haben. Das war mir nicht bekannt, weil die Alm war verpachtet. Der Vater hat eben durch den...
Davon hast du erst gar nichts
gewusst? Nein, weil er hat ja unten sich um die Landwirtschaft gekümmert, hat die aufgebaut und hat damit die Alm verpachtet. In die 60er Jahre. Und das heißt, da war die Liesel drauf, die Sennerin, und das war die Liesel. Und für mich hat der Liesel die Alm gehört. Mhm. Ich war da öfters drum, aber ich habe nicht gewusst, dass das unser Alm ist. Also als Kind. Und wie ich da bei der Bergwacht dann war, war ich eigentlich so 99% nur auf der Bergwachthütte. Das war mein Lebensmittelpunkt dann so in der Zeit, 16, 17. Da habe ich gemerkt, was Gemeinschaft ist, da habe ich gemerkt, was Kameradschaft ist. Mit meinen Schulspätzeln, da haben wir gemeinsam angefangen. Ich habe die dann überredet, geht's auch mit zur Bergwacht. Ich war der Erste mit Rainer. Und dann haben die alle dazugekommen. Da waren wir 20 junge Kerl. Das war der Wahnsinn. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was sie da
so abschließen. Seit 45 Jahren ist das mehr oder weniger dein, oder einer deiner Lebensmittelpunkte, Lebensaufgabe.
Ja. Also wenn
Worum geht es da im Kern? Was ist es da bei der Bergwacht?
Ja, ist auch so, das ist schon auch irgendwo dann eine Sucht, wenn man Leuten helfen kann, wenn man merkt, so Einsatzabläufe haben immer besser drin und man kann einfach Gutes tun. Wir werden jetzt ja in letzter Zeit immer mehr zur Erstversorgung geholt. Also vor kurzem war ich beim Nachbarn drüben, eine unbeholfene Lage. Dann kannst du da beruhigen, kannst mit den Leuten reden, kannst die Zeit überbrücken, bis der Rettungsdienst kommt. Wir haben ja auch keine Mediziner. Wir tun ja
nur Gutes tun. Wahnsinnig gut ausgebildet
inzwischen, auch psychologisch. Ja. Sind wir gut, aber wir haben keine Doktor und wir müssen die Zeit überbrücken, sagen wir mal, bis dann wirklich der RTW kommt oder der Notarzt. Und das, glaube ich, kennen wir gut.
Was würdest du sagen, was ist die Quintessenz dessen, was du in diesen 45 Jahren übers Leben an sich und über dich gelernt hast bei der Bergwacht?
Helfen, helfen lassen. Also ich habe, glaube ich, die Kunst in die Einsätze, die leider zu beruhigen und einer zu zeigen, dass das nichts Schlimmes ist, wenn jetzt der Hubschrauber kommt oder wenn jetzt der Notarzt kommt oder so ein großes Aufkommen da ist von Rettungskräften. Das Wichtigste ist ja oft, dass man die Angehörigen beruhigt. Der Patient ist ja meistens unbeholfen oder freut sich, wenn er dann Hilfe kriegt. Aber was die Angehörigen damit machen, was die Ehefrauen, die Ehepartner, was die Kinder damit machen, das ist auch eine große Aufgabe, die zu beruhigen oder mit denen zu reden.
Jetzt könnt ihr ganz, ganz oft helfen, manchmal aber nicht, weil es so schlimm ist oder so tragisch ist, wie unter anderem beim Einsturz der Eishalle in Bad Reichenhall. Und damals war es eben noch nicht üblich, dass euch dann geholfen wird, danach psychologisch. Wenn du heute zum Beispiel an Bad Reichenhall denkst, kannst du da normal drüber sprechen oder macht es immer noch was mit dir emotional?
Also ich konnte wirklich normal drüber sprechen und ich habe das jetzt ja so oft erzählen dürfen.
Und das hilft? Und
es hilft. Das Entscheidende war, dass ich einfach professionelle Hilfe gekriegt habe durch die Frau Grüßmann in der LMU München. Wir haben da in einige Sitzungen das eben aufgearbeitet und professionell eben die Sache alles durchgemacht.
Weil du eine posttraumatische Belastungsstörung hast. Hattest. Aber das war ja auch nicht so, dass du sofort Hilfe gekriegt hast, sondern du bist, als du ausgezeichnet werden solltest oder ausgezeichnet worden bist als Helfer, damals beim Stoiber, der Ministerpräsident war, bist du dort auf diesem Empfang zusammengebrochen.
Ja, nicht ausgezeichnet, sondern es war halt ein Ehrentag für die ganzen Helfer und man hat das halt nochmal denen durch die Einladung eine Anerkennung zukommen lassen, die ganzen Einsatzkräfte nochmal zu holen und ein gutes Essen und Trinken. Und das war für mich zu viel. Also wie der Edmund Stoiber dann als Ministerpräsident da seine Ansprache gehalten hat, da hat es mich dann zusammengehauen emotional. Ich bin unter Tränen einfach dann in der Ecke, habe mich verkrochen und habe mir gedacht, ja, das war's jetzt. Also,
du bist einfach in Tränen ausgebrochen und hast dich auf den Boden gesetzt? Und
nein, ich bin an einer Säule hinten gestanden, habe mich versteckt, so mehr oder weniger. und habe meine Tränen getrocknet. Und dann habe ich, das ist ja das Schöne am Leben, ich habe durch Zufall zwei junge Männer zugehört, die wo sich unterhalten haben. Und die haben, hat der eine zum anderen gesagt, hast du jetzt gesehen, da haben mindestens 20% von denen haben traumatisiert. Dann hat es bei mir Pling gemacht. Ich habe das Wort traumatisiert gehört.
Vorher hast du gar nicht gewusst, was mit dir los ist.
Ich habe es auch noch nicht gewusst, aber ich habe mir gedacht, irgendwo brauche ich Hilfe. Ich habe meinen Hausarzt damals vorher auch schon gefragt, ob das nicht etwas Psychisches sei. Und hat ja gesagt, du nicht was, du bist doch so stark. Und der hat das einfach überspült und hat gesagt, das ist ein pfeifisches Drüsenfieber, soll nicht so Geschiss machen und das wird schon wieder.
Das war
und
die Aussage vom Hausarzt?
Ja, so, weil ich einfach so war.
Weil es einfach damals auch
ich war halt noch einfach,
nicht Common Sense war, dass nein, man darüber spricht, über psychische Belastungen oder Traumata.
Genau, ist auch kein Vorwurf, sondern das Entscheidende ist, dass ich mir helfen lassen habe. Ich bin auf die Männer zugegangen, habe gesagt, könnte es sein, dass ich einer von denen bin? Und in dem Moment hat es Klick gemacht. Dann haben mich die kurz befragt, haben gesagt, ob ich noch im Einsatz bin, ob ich noch einen Piepser habe. Haben mich sofort aus dem Einsatzgeschehen rausgenommen, haben gesagt, du machst ab sofort keine Einsätze mehr aktiv. Und wir schicken da unseren Chef, der Heiner Brunner, der ist dann zu mir gekommen, der Leiter von Kit Berg Team. Das hat es damals neu gegeben oder relativ neu. Und der hat dann nach einer Stunde gesagt, bei mir am Hof, du, was, dir kann ich auch nicht mehr helfen. Also das ist zu komplex und ich muss in professionelle psychologische Hilfe.
Wie lange hat es gedauert, bis du wieder Einsätze machen konntest, bis du wieder gesund warst?
Naja, das ist, ich war 2,5 Monate in Behandlung, würde ich sagen. Und da habe ich dann schon wieder angefangen, die ersten Einsätze zu machen.
Wie du sagst, helfen und sich helfen lassen.
Das ist das Entscheidende.
Und das ist manchmal so schwer oder für viele von uns so schwer.
Ja.
Was hast du für einen Rat für Menschen, nicht nur die bei der Bergwacht sind, sondern die überhaupt merken, irgendwie stimmt was mit mir nicht, ich brauche Hilfe vielleicht, psychologischer Art. Was macht man?
Also unbedingt erst einmal mit seinen Partner oder mit seinen engsten Freunden sich beraten oder mit den Bereitschaftsleiter, Kommandant, die sind ja Vertrauenspersonen, einfach einmal mit denen reden. Die haben alle offen und die wissen auch, wo Hilfe zu holen ist und wo man hingehen kann. Aber wichtig ist, dass man selber den ersten Schritt macht und dass man sagt, Hilfe, mir geht es jetzt gerade nicht gut.
Wie wichtig war denn deine Familie, speziell deine Frau, bei dieser Traumabewältigung?
Ja, ganz entscheidend, weil die hat ja dann gesagt, so kann es nicht weitergehen. Die hat ja gemerkt, mir geht es nicht gut. Also man braucht dann immer jemanden, der wo noch die Sache dann auch ein bisschen überspitzt sagt oder einen Arschtritt gibt auf Bayerisch und sagt, jetzt gehst du mal zum Doktor oder lass dir mal helfen. Okay, aber nochmal, das Entscheidende ist dann im Endeffekt immer derjenige selber, der wo sie eben helfen lassen muss. Und in dem Fall habe ich einfach, ich habe einfach nicht mehr weitergewusst und habe mir gedacht, jetzt muss ich irgendwas machen. Und das, wenn man so weit ist, dann hoffe ich, dass viele andere auch den Schritt gehen und eben keinen Quatsch machen, weil es gibt ja andere Lösungen dann auch noch, leider.
Deine Frau hast du kennengelernt vor inzwischen fast 41 Jahren, auch beim Einsatz mit der Bergwacht, oder?
Also im Vorsorgedienst. Ja. Wir waren auf der Bergwachthütte, wie eigentlich jedes Wochenende. Und dann haben wir in die Brünner Hütte abgegangen. Und da war eben meine Frau mit ein paar guten Freundinnen über Nacht und haben mal zu Gaudi gehabt. Allerdings hat es da an mir noch kein Interesse gehabt. Ich war eher zu jung, hat es gesagt.
Ja, aber für dich war es sowas wie Liebe auf den ersten Blick, hast du gleich gedacht?
Dann und nicht, so hat mir schon gefallen, ja, aber das hat schon ein paar Monate gebraucht bis zum Fasching und dann hat es dann Klick gemacht.
Im Fasching?
Ja, da haben wir uns in der Bar irgendwie zufällig getroffen und da habe ich es angesprochen, sage ich, bist du nicht die vom Berg? Und dann hat es gesagt, ja.
Bist du nicht
die vom Berg? Und dann haben wir miteinander bald werden angewinnen. So schnell ist das gegangen.
Aber nicht schon im Fasching, oder? Weil das ist ja meistens dann kein so gutes Omen, oder doch?
Hat bei uns nichts Negatives gehabt.
Da kannst du dich nicht mehr dran erinnern.
Es war dann, sie war bei mir dann noch in Sachrang, beim Kehraus, das weiß ich noch gut. War beschämend der Kehraus, weil da gerade ein paar Leute da waren, aber sie ist gekommen wegen mir und dann habe ich es bald einmal daheim besucht, ja. Ab da waren wir beieinander.
Ich finde, es gibt ja so Momente im Leben, es war bei mir ganz ähnlich, es war jetzt nicht auf einer Berghütte, sondern es war in einem Ferienclub auf Fuerteventura, so Momente, in denen man spürt oder ahnt, da passiert jetzt gerade was Besonderes. Ne? Und das Spannende ist, wenn man dann so 20, 25 Jahre später zurückblickt, weiß man das immer noch. Weißt du noch, was du in diesem ersten Moment gedacht oder gefühlt hast, als du sie gesehen hast?
Also ich glaube, dass ich ja immer auf der Suche war nach einem Anker oder nach einem Halt und ich denke, in dem Moment habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das ist jetzt, die könnte sein oder, ja, also es war so, ja, ich habe mich dann natürlich auch überwinden müssen, da ich da hinfahre, habe das Haus gesehen und mir denkt, oh, da muss ich jetzt klopfen, dann war die Schwiegermutter an der Tür und dann das erste Mal, also das weiß ich noch gut,
wie
das
erste Mal. Schwiegervater wäre schlimmer gewesen.
Ja, der war nicht so schlimm, der Sepp und ja, das war doch, ich habe das aber gedacht, ja, das mache ich jetzt, ja.
Du hast im Vorgespräch gesagt, ich habe von ihr wahnsinnig viel gelernt, vor allem Offenheit. Wie meinst du das konkret?
Ja, also Offenheit nicht allgemein, sondern Offenheit auch tiefgründig und wirklich für entscheidende Sachen.
Sich das wirklich zu öffnen, darüber zu reden.
Genau, auch, oberflächlich, das ist ja nicht so wichtig, aber...
Daher schmarrn können wir schon immer.
Genau. Und das Rumkasperl, was ich vorher gemacht habe, und ich war halt immer noch nicht reif, da die Song in der Zeit, und da ist es eigentlich losgegangen, zu lernen, was das Leben eigentlich wirklich bedeutet und was das Leben entscheidend macht.
Und das ist, so wie ich das bis jetzt verstanden habe, für dich untrennbar damit verbunden, dass du dich um andere kümmerst, ums Gemeinwohl kümmerst, deswegen auch Gemeinderat, deswegen auch Bergwacht, ums Tierwohl kümmerst. Hast du nicht manchmal Sorge, dass du da selber zu kurz kommst dabei? Hast du noch Zeit für deine Enkel zum Beispiel?
Absolut, die haben eigentlich schon regelmäßig da, und ich denke, dass das natürlich für mich ja schon wichtig ist, wobei ich manchmal merke, dass ich total erschöpft bin dann und oft mich selber erwischt, dass ich mich dann gar nicht so intensiv um sie kümmere, wobei die ja gar nicht so anspruchsvoll
sind. Wie alt sind die jetzt?
Also der Lenzi wird 10, der Ältere, und der Luis wird 5. Also die zwei, die halten uns auf Trab. Ja.
Bist du denn da noch so mobil nach deinem Kirschbaumsturz von 2007 war das, ne?
Ja.
Also dass du mit denen wirklich auf Fußball spielen kannst?
Natürlich.
Kicken kannst?
Ja, ja. Ich habe ein Knie gehabt letztes Jahr, aber die sind so wie Wehchen, was wir alle haben, Knorpelschaden, ein kleiner, aber ist wieder gut.
Wie ist denn das eigentlich passiert? Also du hast Kirschen gepflückt oder was war?
Ja, wir waren bei Bekannten, die haben gesagt, sie haben einen Haufen Kirschen dran, und ich habe noch schnell mehr Arbeit gemacht, und abends haben wir da rausgefahren. Die Leiter war drangelernt, zwei Leitern, also meine Frau und ich haben jeweils auf eine separate Leiter aufgestiegen. Es war eine riesen lange Leiter bei mir, und ich habe ein paar Mal zu meiner Frau gesagt, bei dir knacks, das ist vielleicht schon makaber im Nachhinein. Dabei war das mein Baumteil.
Du hast gedacht, das war ihre?
Ja, ja. Und haben da noch Gaudi gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, der fängt jetzt zum Knacksen an oder bricht ab. Mein Teil vom Baum, wo die Lorte drangelandet ist. Und die Lorte ist so nach der Seite gekippt. Und ganz komisch, ich habe noch ein, zwei Leiterstufen runtergedreht und bin dann runtergekupft, kontrolliert. Ich habe mich umgedreht und bin abgesprungen. Weil irgendwie,
wie hoch warst du da?
Die Ärzte haben das alles in Zweifel gestellt, also 5 bis 6 Meter waren sicher. Also von der Verletzung haben die gesagt, konnte nicht sein, dass ich so hoch war, aber wir haben die Leute dann nochmal angeschaut und den Baum, und das war wirklich so, also mindestens 5 Meter, eher 6 Meter.
Was war alles kaputt?
Ja, es waren zwei Wirbelbrüche. 12. Brustwirbel war Deckenkompressionsbruch, also der hat sich wieder selber regeneriert, aber der 2. Lendenwirbel war gematscht, der war wirklich zerbröselt.
Das heißt, das hätte auch noch anders ausgehen
können. Genau, also Querschnitt war Thema natürlich in dem Moment. Ich habe mich gleich selber am Boden dann untersucht und habe brutale Schmerzen gehabt. Ich habe nicht gesagt, dass mir mein ganzes Becken zertrümmert, so waren die Schmerzen. Aber ich habe geschaut, ob ich eingebisselt habe oder ob meine Füße noch funktionieren, weil ich als Bergwart natürlich da geschult bin, und habe gemerkt, das geht noch. Also bis auf die Schmerzen war ich soweit noch vom Neurologischen her intakt, und in der Klinik haben sie dann gerönt, und bei der 2. Röntgenaufnahme hat sie dann gesagt, naja, also du hast einen Riesenmuskel gehabt, es ist alles im Lot und es ist nichts verletzt oder es deutet jetzt nichts drauf, wie das irgendwie der Kanal geschädigt ist oder so.
Das heißt, du bist nicht nur ein Stehaufmännchen, sondern auch ein Glückskind letztendlich.
Ja, absolut. Man muss im BH Glück haben, das ist das A und O.
Was ist dein größtes Glück im Leben?
Meine Familie und meine Frau, ja. Das ist mein größtes Glück.
Und irgendwann, möglichst bald, hast du aber hoffentlich ein bisschen Zeit wieder zum Reisen, oder?
Ich glaube schon, dass das für uns ganz wichtig war. Wir verzichten jetzt schon ein bisschen auf Reisen. Also diese Flugreisen machen wir bewusst nicht.
Man kann ja auch mit dem Zug fahren.
Genau, machen wir ja. Wir waren
oder
ja
mit dem Radl.
Ja, wir waren in Neapel beim Sohn. Wir fahren immer wieder Ausflüge in Deutschland. Wir machen schon was, aber halt nicht mehr diese Flugreisen, was wir früher gemacht haben. Wir haben letztes Mal von Rodos geredet, das war wirklich toll. Waren wir zweimal und darum schon gut, aber aus Überzeugung sagen wir, diese Fliegerei machen wir nicht mehr mit, und wir werden andere Wege finden. Wir haben nach Norwegen eingeladen zur Verwandtschaft, die hören jetzt sicher vielleicht zu, und da werden wir mal schauen zum Reini, ob wir da aufkommen.
Ja. Jetzt bist ja du noch jung, du bist ja gerade mal 60, ne?
Naja, relativ. Ja.
Wie ist denn das mit dem Hof? Wer soll den mal übernehmen? Der soll ja möglichst in der Familie bleiben, oder?
Der soll, wenn möglich, in der Familie bleiben.
Kindern? Also.
Ja, also wir haben da ganz offen, mein Sohn ist ja in München, der hat ja ein Startup-Unternehmen für erneuerbare Energien, also der baut Ladestationen für E-Autos, und der hat aber Interesse an der Landwirtschaft, hilft ab und zu mit, der hat das eigentlich schon gut gelernt, um was es mir geht. Die Tochter, das könnte sein, dass die jetzt einmal zu uns zieht, das schauen wir, das ist noch offen, aber die Entwicklung ist ja so. War natürlich toll, wenn die Enkelkinder auf dem Hof waren und mein Tochter, und die ist auch sehr interessiert, die hat jetzt einen Holzknechtkurs gemacht und kann Bäume fällen. Also die haben alle naturverbunden. Meine Tochter Elisabeth, die ist ja in Leipzig, arbeitet da bei der Naturschutz Bundesamt für Naturschutz. Und da hat es einen tollen Job. Aber die ist auch total naturverbunden und sind alle irgendwo, haben so eine Verbindung zu dem.
Das heißt, du hast mehr oder weniger schon so ein Bild im Kopf, wie das irgendwann mal in 15, 20 Jahren aussieht. Mit deiner Frau und du immer noch auf dem Hof.
Ja, ja, die schon.
Dann sitzen ja, ja. Genau. Und du schaust zu, wie deine Kinder und deine Enkel
das den Hof bewirtschaften. Das wäre natürlich toll, ja, genau.
Wenn da so Peter Fox-mäßig, oder?
Ja, genau. Ja, das Lied habe ich immer im Kopf, ja.
Ich wünsche dir das, Basti. Ich wünsche dir das. Bleib gesund. Ich wünsche dir vor allem, dass ihr den Bauernmarkt wieder aufbauen könnt.
Das wäre toll,
ja. Hast du noch für ein konkretes Ziel?
Ja, also das ist mein konkretes Ziel, aber eigentlich diese ganzen Projekte, was wir haben, Nahversorgung, dass wir die Wertschöpfung im Dall halten und dass wir so Projekte weiterbringen, die Landwirtschaft einfach überlebensfähig halten, zukunftsfähig aufstellen im Dall, das war natürlich wichtig für uns.
Ich habe auch das Gefühl, so wie ich dich jetzt erlebt habe in dieser Stunde, dass du durchaus ein bisschen diplomatischer schon geworden bist.
Genau.
So und dass es immer weniger Leute gibt, die sagen, der überfordert mich oder mit dem kann ich nichts
anfangen. Hoffentlich, ja.
So soll es sein. Das ist die Altersmilde, die kommt mit der Zeit. Wenn man was in der Birne hat. Ja. Wenn nicht, dann wird man immer bräsiger. Das wollen wir nicht.
Nein.
Warst, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Möchtest du uns noch irgendwas mitteilen? Wünsche noch fürs neue Jahr?
Ja, ich hoffe, dass natürlich weltpolitisch und die ganze Lage sich wieder ein bisschen entspannt. Und ich glaube, wir müssen alle bei uns selber fangen, einfach auch überlegen, was wir für Worte verwenden, wie wir miteinander umgehen, was wir uns an den Kopf schmeißen. Man kann ja diskutieren, man kann ja anderer Meinung sein, aber ja nicht immer die deftigeren Worte verwenden oder halt diffamieren, hetzen und Mobbing betreiben, das geht überhaupt nicht. Also da müssen wir dringend schauen, dass wir runterfahren und die Nutzung der Medien ist alles okay. Jeder hat sein Handy in der Hosentasche, aber sinnvoll umgehen damit und ab und zu einfach mal
in die Schwammerl gehen.
Genau, einfach mal durchschnaufen und sagen, jetzt bin ich da, wo ich eigentlich sein sollte. Für mich allein mal einfach in sich gehen und meditieren anfangen und dann ist gut.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen, was du bist ein Philosoph vor dem Herrn. Kann ich alles nur unterschreiben, bedanke mich sehr bei dir. Schöne Grüße an deine großartige Frau, die sitzt ja in der Regie, die hört uns ja eh zu. Und an alle dann bei euch im Priental, im
Chiemgau. Vielen Dank.
In dieser wunderschönen Gegend. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch auf der
Bauern Couch. Gerne, hat mich gefreut.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.